Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute feiern wir den vierten Advent und haben somit den Höhepunkt der Adventszeit erreicht. Viele Traditionen und Bräuche in den letzten Tagen haben uns daran erinnert, dass wir auf einen ganz besonderen Tag zusteuern. Die Straßen, Häuser und Wohnungen werden mit Lichterketten und Kerzen geschmückt und erleuchtet. Plätzchen werden gebacken und Weihnachtsmärkte besucht. Kinder haben einen Adventskranz. Manchmal gibt es auch noch große Kinder, die so einen haben. Und dann macht man Tag für Tag ein Türchen auf und irgendwann sind 24 Türchen offen und der Tag ist da. An jedem Sonntag zündet man eine weitere Kerze am Adventskranz an. Und heute zünden wir die, wo haben wir unseren Kranz? Sieht man jetzt nicht, unsere vierte Kerze an. Am heutigen vierten Advent möchte ich mit Ihnen einen Mann anschauen, der wie kein anderer mit seinem Leben und seinen Worten die Haltung der Erwartung verkörpert. Er hat seine Bestimmung darin gefunden, auf den kommenden Christus hinzuweisen und sich auf dessen Ankunft vorzubereiten. Damit ist er sozusagen der personifizierte Advent. Der Mann, von dem ich rede, ist Johannes der Täufer. Ich lese Johannes 1, 19 bis 23. Aus Jerusalem sandte die jüdische Behörde Priester und Leviten zu Johannes. Sie sollten ihn fragen: Wer bist du? Da machte Johannes seine Zeugenaussage. Er wich der Antwort nicht aus, sondern bezeugte mit aller Deutlichkeit: Ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann? Fragten sie ihn. Bist du Elia? Er sagte: Nein, der bin ich auch nicht. Bist du der erwartete Prophet? Wieder antwortete er: Nein. Sag uns doch, wer du bist, forderten sie. Wir müssen denen, die uns geschickt haben, Auskunft geben. Was sagst denn du über dich? Er antwortete: Der Prophet Jesaja hat von mir gesprochen. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft: Mach den Weg bereit für den Herrn. Liebe Gemeinde, Johannes der Täufer ist ein etwas komischer Typ, sagen wir ein etwas anderer Typ. Er ist wild anzusehen, er hat einen haarigen Mantel, er lebt, wo keine Menschen wohnen. Er isst, was die Wildnis ihm bietet, Heuschrecken und Honig von wilden Bienen. Aber er wird bemerkt. Menschen kommen zu ihm in die Wüste und sie finden bei ihm etwas, was sie bei anderen religiösen Persönlichkeiten und in der Synagoge nicht finden. Und das ist Begeisterung. Und so verlassen einige ihr altes Leben und folgen ihm nach. Johannes ist ein Aussteiger, ein Abenteurer, der sich aus der normalen, religiös-bürgerlichen Welt verabschiedet hat. Und er macht sich bereit, Gott neu zu begegnen. Er sucht Gott nicht mehr Sabbat für Sabbat in den fortlaufenden Tempelgottesdiensten, in den heiligen Texten der Väter und in den Opferritualen. Nicht einmal in der heiligen Stadt Jerusalem, in der man von der Gegenwart Gottes ja besonders ausging, ist er zu finden. Er lässt alles hinter sich und fängt dort von Neuem an, wo nichts ist, in der Wüste. Da so viele Menschen zu ihm strömen, werden auch die Religionswächter auf Johannes aufmerksam. Deshalb kamen Priester und Leviten zu ihm in die Wüste. Und sie fragen ihn: Wer bist du? Seinen Namen kennen sie schon. Also wollen sie etwas anderes, wollen sie mehr von ihm wissen. Liebe Gemeinde, was würden Sie antworten, wenn Sie jemand bei einem Namen nennen und fragen würde: wer bist du eigentlich? Würden sie sagen, ich komme aus, mein Vater heißt, meine Mutter ist, also würden sie auf ihre Familie, auf ihre Herkunft, auf ihre Heimat verweisen? Oder würden sie sagen, ich arbeite bei und dort bin ich angestellt als, würden sie auf ihre Arbeit, auf das, was sie Tag für Tag tun, verweisen? Beides sind zentrale Bereiche des Lebens, die auch für unsere Identität wichtig sind. Aber Johannes ist ein unkonventioneller Typ. Er antwortet erstmal, indem er sagt, wer er nicht ist. Priester und Leviten kommen aus Jerusalem und fragen, wer bist du? Sie haben fertige Kategorien mitgebracht. Man könnte auch sagen, Schubladen oder Klischees. Johannes bräuchte nur noch Ja zu sagen. Die erste Frage lautet, bist du der Messias? Es gibt einige Menschen, die von Johannes begeistert sind und ihm nachfolgen. Und jetzt wird er gefragt, bist du derjenige, der das Heil, das Glück, die Weisheit, die Kraft Gottes in sich hat? Bist du der Retter, auf den so viele Menschen warten? Johannes lehnt diese Antwort vehement ab. Er lässt keinen Zweifel. Ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Messias. Denn nichts liegt ihm ferner, als auf sich und seine Kraft und sein Wissen und seine Fähigkeiten hinzuweisen. Wäre er der Überzeugung, er sei seines eigenen Glückes Schmied, und wäre der Überzeugung, er wäre der Heiland von den Menschen um sich herum, und wäre er der Überzeugung, ohne ihn ginge nichts, dann könnte er sich zur Ruhe setzen und alle Hoffnungen wären erfüllt. Aber die Botschaft des Johannes besagt genau das Gegenteil. Er sagt, lasst euch auf etwas ein, was noch kommen wird, über das ihr nicht verfügen könnt, das ihr überhaupt nicht in der Hand habt. Es ist nicht das Ende aller Hoffnung, das Johannes verkündet, sondern der Anfang aller Erwartungen. Johannes möchte die Menschen nicht in sich selbst versichern, sondern sie aufrichten auf einen, der noch kommt. Er möchte sie aufwecken, möchte ihre Sehnsucht, ihr Verlangen, ihre Not wieder aufwecken, damit sie nach vorne gucken, damit sie wieder erwarten. Die zweite Frage, die sie ihm stellen, bist du Elia? Wer ist nun Elia und warum wird Johannes mit Elia in Verbindung gebracht? Der Name Elia war damals in Israel ein Begriff für jeden. So wie heute Nelson Mandela oder Mutter Teresa werden bei dem Namen Elia sofort ein Programm deutlich. Die Menschen denken sofort an ein Programm und haben sofort eine Vorstellung, wer dieser Mensch ist. Elia war ein Prophet, der 800 Jahre vor Johannes gelebt hat. Und nachdem die Königin Israels eine fremde Religion eingeführt hat und das Volk vom biblischen Gott abbrachte, führte Elia die Menschen wieder zurück zu dem Gott Israels. Und damit rettete er das Auseinanderbrechen des Volkes und wurde damit zu einem der bedeutendsten Propheten in der Geschichte Israels. Nun, 800 Jahre später, haben die ungläubigen Römer das Land besetzt. Und die Leute rufen wieder sehnlichst nach einem neuen Elia. Und Johannes kam sicherlich im Geiste des Elia. Denn er wollte die Gottesliebe im Volk wieder entzünden. Genauso wie Elia wollte er das Volk wieder näher an Gott heranbringen. Aber Johannes lehnt auch diesen Titel vehement ab. Warum? Mit Elia verbindet das Volk eine feste Größe, eine Autorität, die vollmundig und mit großer Bestimmtheit den Menschen verkündet, wer Gott ist und wer Gott nicht ist, was Gott von den Menschen möchte und was nicht. Johannes sagt aber, ich bin nicht der Aufbruch des Endgültigen. Ich bin nicht ein neues Wissen um Gott, auf das ihr euch verlassen und berufen könnt. Ich bin nicht der Prophet. Und hier widersteht Johannes einer Ursehnsucht des Menschen, immer Bescheid zu wissen, wie alles läuft und was die Welt im Innersten zusammenhält. Nichts liegt Johannes ferner, als autoritär eine Wahrheit zu verkünden, welcher die Leute einfach gehorchen. Er will nicht auf sich und sein Wissen verweisen, sondern auf einen Kommenden. Auf ihn sollen sich die Menschen vorbereiten. Aber wer bist du dann? Fragen die Priester und Leviten verzweifelt. Johannes nimmt keinen Titel an. Auch wenn er die Menschen begeistert, lehnt er den Titel des Messias ab. Auch wenn er von Gott redet und die Menschen zu ihm zurückführt, lehnt er den Titel des wiedergekehrten Elia, des Propheten, ab. Stattdessen entgegnet Johannes, ich bin die Stimme von einem, der in der Wüste ruft. Mach den Weg bereit für den Herrn. Johannes nimmt sich hier ganz zurück. Er verschwindet selbst fast hinter seiner Botschaft. Alles, was übrig bleibt, ist die Stimme, die auf den Herrn weist. Mach den Weg bereit für den Herrn, verkündet er den Menschen. Und das nicht nur mittels der Sprache. Mit seiner ganzen Existenz lebt er auf Gottes Kommen hin. Er ist also weder jemand, der sich selbst genügt, noch jemand, der alles weiß. Vielmehr bekennt er, ich bin ein Suchender, ich bin ein Rufender, ich bin ein Wartender auf etwas, das kommt, etwas, das über mich selbst hinausgeht. Er hat Gott nicht in der Tasche wie ein Portemonnaie, das man bei Bedarf rauszieht. Er hält Ausschau nach Gott und seinem Handeln in seinem Leben. Und das gibt seinem Leben Spannung. Er bereitet den Weg für den Herrn. Er öffnet sich für einen Impuls Gottes, für einen Impuls von außen. Und wir müssen uns noch eine Sache deutlich machen. Heute wissen wir aus der Bibel, wer Jesus ist und was uns an Weihnachten erwartet. Johannes dagegen kannte Christus nicht und konnte nicht einschätzen, was ihn erwartet. Er hat zwar die Ankunft Gottes in seinem Leben sehnsüchtig erwartet und darauf vertraut, aber er hatte nichts in der Hand, keine konkrete Vorstellung. Allenfalls eine vage Vision, eine Ahnung von jemandem oder etwas, das kommen sollte. Und hier merken wir, zu dieser Lebenshaltung der Erwartung gehört viel Mut. Johannes gibt seine Sicherheiten auf. Er wusste nicht, wie, wann oder wo Jesus kommen würde. Doch er gab sich mit seiner ganzen Existenz der Erwartung hin, dass Jesus kommen, sein Leben verändern wird und sein Leben zur Bestimmung führen wird. Und von dieser Entschlossenheit des Johannes können wir lernen und können wir uns inspirieren lassen. So führt uns Johannes, der personifizierte Advent, zu dem tieferen Sinn unserer Adventszeit. Es ist die Erinnerung, dass wir nicht nur Gewohntem, Bekanntem oder Sicherem nachgehen sollten, sondern uns auch immer wieder öffnen für Gottes Kommen in unser Leben. Und das bedeutet Veränderung. Liebe Gemeinde, viele Menschen in Geschichte und Gegenwart haben sich wie Johannes von Gott überraschen lassen, haben sich von Gott verändern lassen. Wer hat damals schon erwartet, dass Gott in einem kleinen Baby, also verletzlich, klein und vor allem menschlich auf die Welt kommt? Auch die ersten Jünger wurden von Gott überrascht. Wenn man es nüchtern betrachtet, wurde Petrus, der Fischer, von einem gewöhnlichen Zimmermann aufgefordert: Folge mir nach. Und sogleich verließ er seine Familie und seine Arbeit und zog mit diesem fremden Mann durch Galiläa. Hätte man Petrus einige Tage vorher davon berichtet und ihm gesagt, was ihn erwartet, er hätte kein Wort geglaubt. Aber in dem Menschen Jesus ist ihm Gott begegnet. Und so hat er sich von Gott einen Weg führen lassen. Liebe Gemeinde, auch Sie wissen nicht, wie Gott in den nächsten Tagen in Ihr Leben treten wird. Ob er Ihnen Impulse für eine konkrete Entscheidung gibt. Ob er Sie zum Nachdenken in einzelnen Lebensbereichen anregt. Oder ob er Ihnen eine bestimmte Beziehung ans Herz legt, die gerade wichtig ist in Ihrem Leben. Sie wissen es nicht. Das Problem ist, dass es häufig gar nicht dazu kommt, dass Gott an uns handelt, dass wir uns auf Gott einlassen. Und das liegt unter anderem an zwei Dingen. Zum einen liegt es an unserer Verschlossenheit. Wenn ich immer schon ganz genau weiß, wer ich bin und wer Gott ist, was ich mag und was ich nicht mag, wenn ich immer schon weiß, wer der andere ist und was er richtig und falsch macht, dann wird nichts Neues geschehen in meinem Leben. Es ist ein geschlossenes System, in das nichts mehr hineinkommt. Die Fronten sind geklärt, die Meinungen sind gebildet, die eigenen Maßstäbe für richtig erklärt und die Schubladen für die Menschen um mich herum sind geschlossen. Und in so ein System von Überzeugungen kommt dann auch Gott nicht mehr hinein. Da lassen wir nichts Neues entstehen. Lassen uns nicht bewegen, verändern. Das zweite ist der Zwang zur Kontrolle, der uns dazu führt, dass wir uns nicht auf Gott einlassen. Oftmals können wir nicht anders, als unser Leben gegenüber anderen, Oftmals können wir nicht anders, als unser Leben gegenüber allen erdenklich schlechten Ereignissen abzusichern. Wir wollen damit jegliches Unglück verhindern, wehren damit aber auch Glück ab, das zu uns kommen möchte. Das heißt, die Ereignisse werden in diesem Fall als Bedrohung angesehen, als Bedrohung, die ich von mir halten muss. Es ist gut, sein Leben in Ordnung zu behalten. Doch sobald ich nicht mehr offen bin für Veränderungen, bei meinem Selbstbild, bei meinem Gottesbild, sobald ich nicht mehr sensibel sein kann für Impulse, die in mir entstehen und für Impulse, die von außen kommen, sobald das passiert, wird es kritisch. Eine innere Offenheit für neue Sichtweisen gehört fundamental zum christlichen Glauben. Daher ist dieser christliche Weg auch nichts für Sicherheitsfanatiker, weil es was mit Offenheit und Wagnis und Mut zu tun hat. Wir können weder das Leben noch Gott kontrollieren. Irgendwie festhalten, festmachen oder beherrschen. Und wenn wir uns doch wieder aus Angst davor, was das Leben bringen könnte, verschließen und abschotten, dann müssen wir auch immer wieder dahin kommen, Advent werden zu lassen, uns von Gott öffnen zu lassen und verändern zu lassen. Diese Spannung zwischen eigener Schutzkonstruktion und dem Vertrauen auf Gottes Führung kommt besonders schön in einem Gedicht vor. Das Gedicht ist von Josef von Eichendorff und die letzte Strophe geht wie folgt. Du bist's, der, was wir bauen, mild über uns zerbricht, dass wir den Himmel schauen. Darum so klage ich nicht. Du bist's, der, was wir bauen, mild über uns zerbricht, dass wir den Himmel schauen. Darum so klage ich nicht. Manchmal ist es Gott, der unsere eigenen Konstruktionen sanft zerbricht, damit wir aufbrechen für etwas Neues, den Himmel sehen, etwas Neues sehen können und in Empfang nehmen können. Ein Mann, der eigene Vorstellung zerbrechen ließ und sein Herz für einen ungewöhnlichen Weg Gottes öffnete, ist zum Beispiel Bill Hybels. Dieser Mann ist Amerikaner und Gründer der Willow Creek Community Church in Chicago. Er und seine Frau haben ein Buch geschrieben, das den Titel trägt »Ins Kino gegangen und Gott getroffen«. Darin beschreiben sie, wie er voller Sehnsucht nach einem Weg sucht, Gott zu dienen und Menschen ein Zuhause zu geben. Er hat eine starke Erwartung gehabt, dass Gott ihm in seinem Leben begegnet. Und das Erste, was er mit einer Handvoll Freunden getan hat, ist ein Kino zu mieten, um sich dort zu versammeln. Da würden noch einige sagen, das ist doch verrückt, setzt euch doch zu den anderen in die Kirchenbank, da könnt ihr Gott auch erfahren. Aber er war offen für Gottes kreative Handeln und ließ sich auf ungewöhnliche Wege rufen. Wie Petrus damals, wie Johannes damals. Heute zählt diese Gemeinde zu den größten Kirchen in der USA, wo am Wochenende ca. 15.000 Menschen zum Gottesdienst gehen. Und hier wird wieder deutlich, ohne Gott ist das Leben sicherer. Auf Nummer sicher gegangen wären Bill Hybels und seine Mitstreiter, wenn sie sich einfach in eine bestehende Gemeinde gesetzt hätten und einen zuverlässigen Job ausgeführt hätten. Aber so folgten sie einem ungewissen Weg und trafen Gott, wie der Titel schon verriet, im Kino. Wir sind nie mehr als gemeinsam Suchende, Arme, Bettler, wie die Hirten ein Zeichen am Himmel sehen und sich auf die Suche machen nach dem Jesuskind. Liebe Gemeinde, Advent ist die Zeit im Kirchenjahr, in der wir erinnert werden, dass unser Wissen alleine, so wie verkrustete und verstaubte Vorstellungen von Gott, nichts taugen. In dieser Zeit können wir überprüfen, ob unsere lebendige Beziehung zu Gott nicht in feste Bilder erstarrt ist. Die nämlich bringen Kontrolle und Sicherheit, das schon. Aber nicht das Leben, das Gott uns immer wieder neu schenken möchte. Daher lassen Sie sich von Johannes dem Täufer rufen und inspirieren. Mach den Weg wieder bereit für den Herrn. Diese Offenheit braucht Mut, ja. Denn wenn Gott in mein Leben kommt, dann wird sich existenziell etwas verändern. Wir wollen immer, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt und überschüttet werden, aber dabei nicht nass werden. Aber so funktioniert es leider nicht. Sie wissen nicht, wie, wann und wo Gott in ihrem Leben auftaucht. Und was ihr alles durcheinander bringen wird, das macht auch ein bisschen unsicher. Aber sicher ist, dass Gottes Kommen heilsam ist und dass sein Kommen belebend ist. Er wird uns in unterschiedlicher Weise begegnen und gewiss damit bereichern. Er kommt, bereitet dem Herrn den Weg. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.